Ja, Martin, wir wollen über dein Buch ins Gespräch kommen, Kritische Theorie des Hörens, Untersuchungen zur Philosophie Ulrich Sonnemanns, das ist der Titel des Buches. Mich würde zum Einstieg erstmal interessieren, wie sich das Thema für dich vielleicht angebahnt hat, also wie ist es dazu gekommen, dass du über Ulrich Sonnemann einerseits und dann über das Hören auf der anderen Seite geschrieben hast?
Ja, das ist ein verschlungener Weg, der mich dahin geführt hat, oder das sind vielleicht auch mehrere Anläufe, die ich unternommen habe, also der ein Ansatzpunkt ist, dass mich eigentlich immer schon Fragen interessiert haben, wo es darum geht, das Denken in seiner Sinnlichkeit auch zu erfahren oder zu befragen, also nicht als etwas rein Logisches zu erfassen, sondern die Körperlichkeit und die Sinneswahrnehmung da irgendwie mit ins Zentrum zu rücken, was ja etwas ist, wenn man aus der Philosophie kommt, was doch manchmal etwas vernachlässigt wird. Und die philosophische Anthropologie wäre ja so eine Richtung, die sich damit explizit auseinandergesetzt hat und die steht aber so in gewisser Weise etwas quer zu einer kritischen Gesellschaftstheorie. Und da bin ich das erste Mal auf Ulrich Sonnemann gestoßen, der eine negative Anthropologie versucht hat, also mit einigen Punkten der kritischen Gesellschaftstheorie versucht hat, Fragen zu stellen, wie sie auch in der philosophischen Anthropologie gestellt werden, aber eben vielleicht nicht mit so einem essentialistischen Naturverständnis im Hintergrund. Das war mein erster Berührungspunkt mit der negativen Anthropologie und das Buch, wer es kennt, wird es vielleicht ähnlich beurteilen. Das ist jetzt nicht gerade sehr zugänglich. Also wenn man die Einleitung beginnt zu lesen, dann hat man doch irgendwie ein bisschen das Gefühl, nicht unbedingt sofort den Weg des Buchs auch präsent zu haben. Und die Sprache spielt da sicherlich nochmal eine gewisse Rolle bei der negativen Anthropologie, die sehr komplex ist. Und das führte mich alles erstmal dazu, den Sonnemann und seine negative Anthropologie liegen zu lassen. Und ich habe dann mich weiter mit Walter Benjamin beschäftigt und der Bedeutung des Hörens und der Sinnlichkeit im Denken von Walter Benjamin. Auch das ein Thema, was jetzt neben den viel prominenteren Sachen zum Film oder zur Fotografie bei Benjamin gar nicht so sehr in der Forschungslandschaft oder irgendwie in der Beschäftigung mit Benjamin eine Rolle spielt. Und da bin ich dann aber wieder auf Ulrich Sonnemann gestoßen, der nämlich, wie ich dann festgestellt habe, auch sich viele Gedanken über das Hören gemacht hat. Und ja, als dann irgendwie zweimal mir Sonnemann über den Weg gelaufen ist, hatte ich den Eindruck, dass es vielleicht doch sinnvoll wäre, sich da intensiver mit auseinanderzusetzen. Und dann habe ich den Weg der negativen Anthropologie nochmal auf mich genommen. Und ja, so ein Stück weit war dann auch meine Beschäftigung mit Sonnemann dem Versuch geschuldet, zu ergründen, warum eigentlich diese Sprache so komplex ist und was vielleicht auch der Grund für diese Komplexität ist und vielleicht auch eine Rechtfertigung, dass eben man nicht jedes Buch gleich beim ersten Aufschlagen verstehen muss. Genau, das war der Weg zu Sonnemann.
Nun ist der Name Ulrich Sonnemann ja vielleicht gar nicht so vielen Leuten ein Begriff. Es ist nicht der bekannteste Philosoph, würde ich sagen. Leute, die sich mit kritischer Theorie beschäftigen, wissen vielleicht, dass Adorno im Vorwort zu seiner negativen Dialektik Ulrich Sonnemann da würdigend erwähnt hat. Trotzdem würde ich auch fragen, was war denn dieser Ulrich Sonnemann für einer? Also wo kam er denn her als Intellektueller? Vielleicht auch vor dieser Zeit in den 50er, 60er Jahren, wo es da eben zum Beispiel diese Nähe zu Adorno gegeben hat?
Genau, also Sonnemann, dazu kann man vielleicht erstmal zum Biografischen sagen, der ist 1912 in Berlin geboren, in eine Zeitungsverlegerfamilie herein. Also sein Onkel in Frankfurt war Gründer der Frankfurter Zeitung und sein Vater war der Leiter des Berliner Büros der Frankfurter Zeitung. Also schon ein großbürgerliches und bildungsbürgerliches Elternhaus. Naja, und wie gesagt, 1912 geboren. Sonnemann selbst hat in seinem Studium sich vor allem mit der Existenzphilosophie und vielleicht auch in der therapeutischen Ausdeutung in der Daseinsanalyse beschäftigt. Also kommt eigentlich gar nicht so sehr aus dem Spektrum, aus dem zum Beispiel Adorno und Horkheimer kommen. Mit Marx'scher Theorie zum Beispiel hatte Sonnemann jetzt auch nicht sonderlich viel zu schaffen. 1933, also relativ kurz nach der Machtübernahme der Nazis, ist Sonnemann dann in die Schweiz emigriert als jüdischer, aber auch als antifaschistischer Emigrant. Und durch verschiedene Umstände befand er sich dann 1940 in Belgien, also mit Beginn der deutschen Westoffensive, und ist deshalb interniert worden in Gürs, wo unter anderem ja auch Hannah Arendt eine Zeit lang interniert war. Und es gelang ihm aber glücklicherweise die Flucht noch rechtzeitig aus dem Lager und er ist dann nach Amerika emigriert und hat sich eigentlich relativ wohl gefühlt. In New York war er da die meiste Zeit und war da auch lange Zeit als Therapeut tätig und auch als Gastprofessor an der New School. Und einerseits hat er da angeknüpft an seine Auseinandersetzung mit der Daseinsanalyse und versucht so ein Stück weit diese existenzphilosophischen Überlegungen auch nach Amerika, aus Europa mitzunehmen, sozusagen. Und gleichzeitig, das merkt man seinen Texten aber an, gerät er da zunehmend auch in Konflikt mit so bestimmten Grundannahmen. Und ja, im Laufe der 50er Jahre gibt es dann so eine zunehmende Distanzierung eigentlich von der Existenzphilosophie. Und das fällt dann auch interessanterweise zusammen mit Sonnemanns Rückkehr nach Deutschland. Also Mitte der 50er Jahre geht er zurück, versucht erst in Frankfurt Fuß zu fassen und landet dann aber relativ schnell in München. Und spätestens da merkt man dann deutlich, dass er sich doch von so bestimmten Theoremen der Existenzphilosophie sehr stark verabschiedet. Und interessanterweise ist es dann aber Adorno, der den Kontakt zu Sonnemann aufnimmt, nämlich aufgrund eines Aufsatzes, den Sonnemann veröffentlicht hat, wo es um, wie er das nannte, die Glücksdressur, also etwas wie die Beschwörungssprache in der Manager-Szene geht und ja, die Kraft des positiven Denkens, die Sonnemann da in seinem Aufsatz, der noch stark von der amerikanischen Erfahrung geprägt ist, kritisiert hat.
Adorno hat also diesen Kontakt gesucht. Wenn man Ulrich Sonnemann als jemanden beschreibt, der eben sozusagen eine Nähe hatte zu diesem Zusammenhang der kritischen Theorie, muss man ja trotzdem auch dazu sagen, dass er vielleicht doch eher zu den Randfiguren auch dieses Zusammenhangs gehört und eben zum Beispiel nicht in Frankfurt Fuß gefasst hat, wo sich dieser Zusammenhang der kritischen Theorie institutionalisiert hat. Wie würdest du denn dieses Verhältnis zwischen Sonnemann und diesem Personen- und Denkzusammenhang der kritischen Theorie insgesamt beschreiben?
Ja, das ist eine spannende und eine gute Frage. Du hast gerade von einer Randfigur gesprochen. Sicherlich nimmt man Sonnemann heute so wahr, dass er irgendwie eher am Rande dieses Spektrums zu verorten ist. Interessanterweise war das zu Lebzeiten ganz anders. Also relativ kurz nach seiner Remigration hat Sonnemann mit einigen sehr polemischen Büchern sich aufmerksam gemacht, unter anderem Das Land der unbegrenzten Zumutbarkeiten, Deutsche Reflexion. Das stand ziemlich lange auf der Spiegel-Bestsellerliste. Und da war er mit seinem bissigen, fast schon satirischen Ton gegen die deutschen Verhältnisse schon auch in aller Munde sozusagen. Und gleichzeitig entwickelt sich dann auch eine zunehmend intensive intellektuelle, aber auch persönliche Freundschaft zwischen Adorno und Sonnemann, was so weit geht, dass Adorno sich da sehr engagiert, um für Sonnemann eine Professur irgendwo in der Bundesrepublik zu beschaffen. Das gelingt nicht zu Lebzeiten, Sonnemann wird erst 1974 dann nach einigen Gastprofessuren sogenannter ordentlicher Professor in Kassel. Und da ist er aber schon Anfang seiner 60er Jahre, also kurz vor der Rente. Randfigur würde man vermutlich aus heutiger Perspektive trotzdem sagen. Ich würde Sonnemann eher als eine Zwischenfigur beschreiben. Also das hat vielleicht einmal etwas mit seinem Alter zu tun. Der gehört nicht mehr ganz zur ersten Generation, ist eben knapp 10 Jahre jünger als Adorno. Gleichzeitig aber auch noch nicht zu der Generation derjenigen wie Habermas und so weiter, die keine Exilerfahrung haben und dann auch nochmal deutlich jünger sind als Horkheimer und Adorno. Und Zwischenfigur würde ich aber auch in theoretischer Hinsicht sagen, weil Sonnemann eben lange Zeit in einer anderen Tradition der existenzphilosophischen unterwegs war, aber dann umso vehementer eigentlich auch in der Form der Selbstkritik und Selbstaufklärung zu den Themen der kritischen Theorie gefunden hat.
Als Hauptwerk kann man ja vielleicht eben diese negative Anthropologie bezeichnen. Du hattest schon gesagt, dass das auch eine eigentümliche, sehr schwer zugängliche Sprache vielleicht ist, die erstmal enträtselt werden möchte. Eine wichtige Essaysammlung von ihm, die du auch immer wieder zitierst in deinem Buch, heißt Tunnelstiche. Also in so einem Titel wird ja vielleicht auch schon etwas Ungewöhnliches in der Sprache deutlich. Also es gibt da vielleicht ein lyrisches, klangliches Element in der Sprache von Sonnemann. Trotzdem sicher auch der Anspruch von Wissenschaftlichkeit und begrifflicher Genauigkeit. Vielleicht von solchen Stichworten ausgehend, wie würdest du denn allgemein, ja, sozusagen vielleicht so eine bestimmte Denkungsart von Ulrich Sonnemann charakterisieren?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil es so einfach sich nicht charakterisieren lässt. Gleichzeitig hast du, glaube ich, eines der entscheidenden Stichworte oder einen der entscheidenden Stichpunkte schon genannt, nämlich den der negativen Anthropologie. Also ich glaube, wenn etwas im Zentrum der Sonnemannschen Theorie steht, dann ist es dieser Ansatz, also gar nicht nur der Buchtitel, sondern der Ansatz einer negativen Anthropologie, eben der Versuch, durch eine sozialkritische Aufklärung bestimmte Verhältnisse zu erhellen und da etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Also vielleicht nochmal anders angesetzt, geht es Sonnemann um so etwas wie eine psychoanalytische Durchdringung gesellschaftlicher Verhältnisse. Und die Sprache spielt da in der Tat eine entscheidende Rolle. Also einmal als Medium, in dem Sonnemann diese Aufklärung vornimmt, also indem er essayistisch, satirisch, polemisch bestimmte Verhältnisse kritisiert und da durchaus auch ein politischer Denker ist. Und gleichzeitig ist es aber dann auch die Sprache selbst, die er sehr genau untersucht. Und ich glaube, das findet sich in ganz vielen der Texte Sonnemanns, ist auch das, was ihn auszeichnet, dass er sehr genau hinhört. Er würde das hellhörig sein nennen, also dass er eine gewisse Hellhörigkeit besitzt für sprachliche Phänomene, vielleicht Ungenauigkeiten, manchmal aber vielleicht auch entlarvende Details. Also wie genau sprechen die Menschen, was sagen sie mit dem, was sie sagen, und was sagen sie vielleicht noch in den Zwischentönen oder auch im Unterton der Sprache, in einer bestimmten Wortwahl oder auch in einer bestimmten Metaphorik, die verwendet wird. Ein Beispiel, was irgendwie jetzt auch in diesen Kosmos der philosophischen Anthropologie gehört, was ich da immer ganz aufschlussreich finde, ist Sonnemanns Kritik an Arnold Gehlen. Gehlen ist ja jemand, der schon unter den Nazis als Philosoph Karriere gemacht hat und das aber nach dem Krieg auch relativ unbeschadet weiter tun konnte. Also Gehlen orientiert sich in seiner Anthropologie sehr stark an der Biologie, und das wirkt ja jetzt erstmal wie eine unverfängliche, objektive Wissenschaft. Da finden sich dann so schöne oder auch sehr unschöne Formulierungen wie der Mensch sei ein Mängelwesen, und als Mängelwesen, das übernimmt Gehlen von Herder und anderen, aber was dann Gehlen daraus macht, aus dem Menschen als Mängelwesen, ist, dass dieses Wesen der Zucht bedarf. Also das klingt jetzt nach Gehlen erstmal nach so etwas wie Zucht im Sinne von Pflanzenaufzucht, aber mit unseren Ohren hören wir natürlich da auch Zucht und Ordnung raus. Und wenn man daran denkt, wie gesagt, dass Gehlen auch unter den Nazis durchaus Karriere machen konnte, dann klingen da ganz regressive und ja, unfreie Gesellschaftsvorstellungen an. Und an solchen Begrifflichkeiten, die häufig auch unscheinbar daherkommen, auf die konzentriert sich Sonnemann sehr genau und versucht da durch Sozialaufklärung oder durch eine kritische Befragung der metaphorischen Gehalte zu entschlüsseln, was da eigentlich für Gesellschaftsvorstellungen dahinterstehen.
Du hast Hellhörigkeit genannt als ja vielleicht etwas Charakteristisches im Denken von Ulrich Sonnemann, und das ist auch ein Verweis auf das Thema, mit dem du dich in deinem Buch beschäftigt hast, nämlich ein ganz bestimmter Aspekt im Denken von Sonnemann, der bei ihm immer wieder vorkommt, nämlich die Konstellation und Ausdifferenzierung der Sinne und auch wie sozusagen dieser Sinnesapparat in seiner Ordnung, in seiner Anordnung, wie der philosophisch verarbeitet wird, wobei Ulrich Sonnemann ja feststellt, in der Philosophie der Aufklärung gibt es eine Dominanz des Sehsinns über die anderen Sinne. Also in der Philosophie wird auch eine Hierarchie der Sinne aufgemacht, und an oberster Stelle steht eben das Sehen, der Blick, das Bildliche. Zum Beispiel, wenn bei Kant von den sogenannten Anschauungsformen die Rede ist, also nicht von den Anhörungsformen, sondern die Anschauungsformen. Wie lässt sich denn im Sinne von Ulrich Sonnemann diese Dominanz des Blicks in der Philosophie zusammenfassen?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist interessanterweise ein Punkt, der sich schon in den ganz frühen Texten von Sonnemann an einigen Stellen findet, in der negativen Anthropologie dann etwas häufiger, und ausbuchstabiert wird das Ganze aber erst in seinen späten Arbeiten. Und da kommt dann unter anderem eben diese Essaysammlung mit dem Titel Tunnelstiche zum Tragen, die du vorhin schon erwähnt hattest. Also ein Schlagwort aus diesen Tunnelstichen, was Sonnemann da nennt, wäre, dass er Zeit gerne als Anhörungsform verstehen will und insofern den Kant gerne versuchen würde, gegen den Strich zu bürsten. Was dahinter steht, ist die Idee, dass wir Zeit eigentlich viel deutlicher durch die Ohren als durch die Augen wahrnehmen. Also zeitliche Phänomene, ihre Eigenheit gerade im Akustischen und nicht so sehr im Optischen präsentieren. Und das ist ein Thema, was es auch schon in der Philosophie weit vor Sonnemann immer wieder behandelt wurde. Augustinus wäre da sicherlich zu nennen, der als einer der ersten darauf aufmerksam gemacht hat, dass man Zeit vielleicht am besten dann versteht, wenn man sich eine Melodie vorstellt. Und wir können ganz gut eine Melodie als Ganze erfassen, aber interessanterweise die Bestandteile der Melodie, also die einzelnen Töne, die sind immer nur für einen unglaublich kleinen Moment da. Und die Melodie als Ganze erfassen wir nur, indem wir einerseits uns erinnern, also zurückrichten auf das, was wir schon gehört haben, und andererseits erwarten, also sozusagen die Aufmerksamkeit auch nach vorne aufspannen und richten. Und erst in diesem ganzen komplexen Prozess, und das ist eben etwas, was mit Sinnlichkeit, aber auch mit mentalen Tätigkeiten zu tun hat, wird die Zeit als solche erfahrbar. Wie gesagt, Augustinus, das ist jetzt schon später Antike, das ist jetzt beileibe kein Thema, was Sonnemann erfindet, aber spannenderweise ist es immer so ein Randthema der Philosophie. Und wenn es um Erkenntnistheorie geht, dann hat das Auge doch offensichtlich viel mehr den Philosophinnen und Philosophen zu sagen. Man denke an so etwas wie ja allein den Begriff der Aufklärung, der ja schon auch eine optische Metaphorik bedient. Da geht es um Licht, da geht es ums Hellermachen, da geht es auch um das Sichtbarmachen. Und ja, Erkenntnis ist dann sehr häufig eben mit optischen Metaphern verbunden.
Ja, oder so ja auch die Spekulation, was ja von Spekula der Warte kommt, also sozusagen der Ort, von dem aus man etwas erspäht, den Blick quasi schweifen lässt. Also sozusagen, du bist jetzt auch sozusagen schon darauf zu sprechen gekommen, Hören und Zeitlichkeit haben eine enge Verbindung miteinander. Ich würde vielleicht nochmal zurückkommen zu dem, was dann sozusagen in der Philosophie oder überhaupt auch das Sehen ausmacht, weil Ulrich Sonnemann, der stellt ja nicht nur fest, dass das Auge und das Sehen und der Blick, dass die da besonders dominant sind, sondern ich denke, dass er ja auch sozusagen argumentiert, dass das kein Zufall ist, sondern dass das auch etwas damit zu tun hat, dass der Sehsinn und eine bestimmte Form von Herrschaft auch miteinander verschwistert sind. Und er spricht ja da sogar drastisch von der Ocular Tyrannis. Das ist ja ein Gedanke, zu dem man sicherlich auch erstmal hinführen muss. Wie würdest du das denn beschreiben oder fassen? Was haben da im Sinne von Sonnemann Herrschaft und der Sehsinn miteinander zu tun?
Ja, auf jeden Fall, das ist, glaube ich, einer der entscheidenden und spannenden Punkte, für mich zumindest in Sonnemanns Überlegungen zum Sehen und zum Hören. Also, dass es nicht nur darum geht, das verdrängte Sehen irgendwie wieder ins Bewusstsein zu rufen, sondern auch zu fragen, wo kommt es eigentlich her, dass die Sinne so in eine Hierarchie gestellt sind und dass dann dem Sehen mehr Erkenntniskraft zugesprochen wird als dem Hören. Spannenderweise ist es etwas, was Sonnemann gar nicht so bis ins Detail ausbuchstabiert, aber er hat da, glaube ich, einen Befund, der sehr tragkräftig ist, nämlich dass mit dem Beginn der frühen Neuzeit, also vielleicht auch dem Beginn der bürgerlichen Gesellschaft, der Warenproduktion, der kapitalistischen Vergesellschaftung einsetzt. Da könnte man jetzt sicherlich viele Dinge zu sagen. Ich würde gerne zwei Punkte da herausstreichen. Das eine ist, dass im Zuge der Aufklärung, die ja irgendwie auch mit der bürgerlichen Vergesellschaftung zusammenhängt, tatsächlich neue wissenschaftliche Vorstellungen in die Welt kommen, wo eben zum Beispiel auch das Experiment eine große Rolle spielt und es dann besonders wichtig wird, dass man Dinge auch vorführen kann und gleichzeitig auch so etwas wie die Frage nach Visualisierbarkeit von Wissen und Erkenntnis eine Rolle spielt, was dann zunehmend auch zu so einem fast schon Dogma führt, dass nur das, was sichtbar ist und sichtbar gemacht wird, auch Erkenntnis sein kann. Also es hat so ein bisschen was kulturhistorisch mit der Herausbildung der bürgerlichen Gesellschaft und auch der Wissenschaft, die ja Teil dieser bürgerlichen Gesellschaft ist, zu tun. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist dann aber die Frage vielleicht auch danach, wie das Sehen und auch das Hören selbst sogar in gewisser Weise abstrakt werden. Und das ist so ein Punkt, der bei Sonnenmann leider etwas kurz kommt, den man aber gut eigentlich weiterdenken kann. Da geht es nämlich um seine Kritik an einer ja zumindest abstrakten Zeitvorstellung, die in so etwas wie dem Ziffernblatt der Uhren und im Kalender kulminiert. Sonnenmann sagt, dass die Zeit da eigentlich ihr akustisches Medium verlässt und etwas Optisches wird. Und er sagt, dass die Zeit da auch abstrakt wird. Und bei diesem Befund bleibt er eigentlich so ein Stück weit stehen. Wenn man jetzt aber nochmal anschaut, welche Funktion eigentlich die Zeit bekommt, gerade mit dem Aufkommen der bürgerlichen Gesellschaft und da zum Beispiel bei Marx im Kapital nachliest, dann wird es eigentlich ziemlich schlüssig, dieser Zusammenhang. Nämlich Marx sagt, dass für die Mehrwertakkumulation und die Warenproduktion im Wesentlichen ja die abstrakte menschliche Arbeitszeit das Wertmaß ist. Und damit es dieses Wertmaß sein kann, muss eben die Zeit selbst auch zu einer abstrakten Zeit werden. Und dann ist es irgendwie auch kein Zufall mehr, dass die Zeitwahrnehmung so eine Abstraktionstendenz bekommt mit dem Aufkommen des Kapitalismus und der Warenproduktion. Wie gesagt, das ist ein Punkt, den Sonnenmann so ein Stück weit andeutet und mit Blick unter anderem ins Kapital lässt sich das dann nochmal ja, ein Stück weit schärfer beschreiben, diese These.
Gegenüber der Dominanz des Blicks macht nun Ulrich Sonnemann in seinen Texten immer wieder das Hören als einen vernachlässigten Sinn stark. Ein Sinn, der vielleicht weniger auf Distanz gehen kann als der Sehsinn, der vielleicht weniger eine Fixierung in so geronnenen Bildern erlaubt, sondern sozusagen immer dieses Verflüssigende vielleicht hat. Du hast den Zusammenhang mit Zeitlichkeit da genannt. Zeit und Hören hängen eng zusammen. Was ist denn für Sonnemann am Hören das Interessante? Also was wäre vielleicht auch die besondere Qualität dieses Sinns für Sonnemann?
Ja, vielleicht wäre es so etwas, was Iris Dankemeyer in ihrem Buch und auch in ihrem Vortrag neulich schon angesprochen hat, nämlich das Potenzial eines dritten Ohres. Was das dritte Ohr eigentlich ist, ein schönes Wort erstmal, aber es bleibt vielleicht auch etwas rätselhaft. Der Begriff kommt von Nietzsche tatsächlich. Der hatte das beschrieben und meinte damit so etwas wie eine, ja, Sonnemann würde sagen, Hellhörigkeit für bestimmte sprachliche oder auch andere Zusammenhänge. Es ist dann ein Schüler und Assistent von Sigmund Freud, nämlich Theodor Reik, der dieses Wort des dritten Ohres oder diesen Begriff des dritten Ohres für die psychoanalytische Arbeit übernimmt. Und der meint damit so etwas wie eine Sensibilität, aber auch eine Spontanität und eine Subjektivität des Hörens. Und ich glaube, diese Punkte sind das Besondere oder die besonderen Fähigkeiten des Hörsinns, die auch Sonnemann fasziniert und an die er versucht oder die er versucht wieder in das philosophische Denken hineinzuholen. Vielleicht kann man das tatsächlich an der Psychoanalyse einmal ganz gut beschreiben, was das denn bedeutet. Also wenn wir uns eine psychoanalytische Situation vorstellen, das heißt durchaus eine therapeutische Situation, dann geht es da ja gar nicht so sehr darum, dass sich Analytikerin und Patientin gegenseitig betrachten, sondern es geht ganz stark um das Gespräch. Also auch die berüchtigte Couch und das Arrangement im Zimmer dient ja dazu, dass man sich sehr stark auf das Gespräch konzentriert, sich auch so ein Stück weit fallen lassen kann, vielleicht auch die Kontrolle etwas zurücknimmt und dass damit dann das Unbewusste die Möglichkeit erhält, zu Wort zu kommen. Und wenn es darum geht, dass das Unbewusste sich einen Ausdruck verschafft, der eben auch in der Sprache stattfindet, dann bedarf es natürlich auf der Gegenseite genauso eines sehr feinen und unvoreingenommenen Hörens, um diese zaghaften Regungen des Unbewussten wahrzunehmen. Und ich glaube, diese Haltung eines Hörens, das nicht immer schon weiß, was da jetzt passiert, sondern überhaupt erstmal fragend hinhören kann, das ist das Potenzial, das Sonnemann sich erhofft von einem dritten Ohr, wie man sagen könnte, aber vielleicht auch von einer Hellhörigkeit.
Nun beschäftigst du dich eben mit der Psychoanalyse auch in deinem Buch. Das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt, der immer wieder auftaucht, ist auch, dass das ja was mit einer Auseinandersetzung mit Musik dann zu tun hat, also ein ganz besonderes Hören. Und vielleicht ist das eine Stelle, wo wir auch eine Besonderheit von deinem Buch ansprechen können. Es gibt nämlich sozusagen hineingestreut oder sozusagen dazwischengestellt immer wieder sogenannte Hörmodelle, die auch hervorgehoben sind in deinem Buch und wo ja vielleicht sozusagen so ein bisschen das streng wissenschaftliche Schreiben ja verlassen wird und du was anderes machst, vielleicht auch um neugierig auf dein Buch zu machen für Hörerinnen und Hörer. Was hast du da mit diesen Hörmodellen versucht?
Ja, vielen Dank, dass du das ansprichst. Das ist ja in gewisser Weise auch der Versuch, in einem dann doch akademischen Text so ein bisschen gegen das nur Akademische anzuschreiben. Und im Grunde versuche ich da, das praktisch in die Tat umzusetzen, wo ich theoretisch so großen Wert drauf lege, nämlich auf das dritte Ohr, auf die ja auch Individualität des Hörens. Also wenn es um so etwas wie Erfahrung geht und das Hören eine besondere Erfahrungsqualität hat, dann sollte man für diese Erfahrungsqualität eben auch ja seine eigene Erfahrung bemühen oder zu Rate ziehen und diese Erfahrung den Raum lassen, vielleicht zur Erkenntnis beizutragen. Die Hörmodelle sind ja unterschiedlich angelegt. Das erste Hörmodell, das orientiert sich sehr stark an ästhetischer Erfahrung, an musikalischer Erfahrung, also am Musikhören im strengeren Sinn. Das waren so einige Konzerterlebnisse, die mich tatsächlich sehr beeindruckt haben. Nämlich unter anderem wurde gespielt ein Streichquartett von Helmut Lachenmann, nämlich Grand Torso aus den 70ern. Und das ist eine Musik, die auf klassischen Instrumenten in klassischer Streichquartettbesetzung auf einmal ganz ungewohnte Dinge tut, nämlich mit Geräuschen Musik produziert. Und an dieser sehr eigentümlichen Musik ist mir einiges klar geworden, davon, was Sonnemann mit einem vielleicht musikalischen Hören, mit einem Denken mit den Ohren meinen könnte. Das war vielleicht eine zufällige Konstellation, die sich ergeben hat, wo ich aber den Eindruck hatte, dass es schön wäre, dieser Konstellation auch den Raum zu geben. Und dann gibt es so ein paar Hörmodelle, die sehr viel stärker am alltäglichen Hören ansetzen. Also wir alle hören ja den ganzen Tag und man kann eigentlich unendlich viel hören und bei fast allem, was man hört, gibt es auch Dinge zu hören, die an der Oberfläche vielleicht abperlen, aber wenn man sich einmal etwas genauer darauf konzentriert, doch erstaunliche Dinge aussagen können. Und das kann eben so etwas sein wie der Tonfall, wie Dinge gesagt werden, aber auch ja, andere sprachliche Phänomene, aber auch Alltagsgeräusche. Also wie klingt die Stadt, in der wir uns bewegen? Wie klingt meine Fortbewegungsweise? All das sind Fragen, die man stellen kann und die man besonders dann gut stellen kann, wenn man sich auch wirklich auf das Hören mal einlässt und nicht nur über das Hören redet, sondern hört.
Jetzt wirst du am Donnerstag in Weimar, sozusagen als Online-Veranstaltung, im Rahmen der Reihe Kunstspektakel und Revolution einen Vortrag halten. Auch da ist der Titel Kritische Theorie des Hörens. Vielleicht das abschließend. Was hast du dir da vorgenommen? Was wirst du da vielleicht für einen Bogen schlagen?
Ja, in meinem Vortrag werde ich vermutlich einmal ausgehend von Hörerfahrungen wirklich auch das konkrete Hören zu Wort kommen lassen und dann ja eine kleine Tour durch einige Aspekte des Buches unternehmen. Also es wird am Rande schon auch um die Musikphilosophie gehen, vielleicht aber eher im weiteren Sinne, was kann ein musikalisches Denken sein oder ein Denken mit den Ohren. Dann wird es aber sicherlich auch um die Psychoanalyse noch einmal gehen und um die Hellhörigkeit des dritten Ohres. Und was denke ich, auch im Kontext der Veranstaltungsreihe, so wie die konzipiert wurde, von Interesse ist, ist nochmal auch ein kritisches Reflektieren darauf, ja, was es eigentlich mit dieser Sinneswahrnehmung auf sich hat und vielleicht auch, was die gesellschaftlichen Entwicklungen und auch Veränderungen dieses Sinns sind. Also ganz im Sinne der negativen Anthropologie, nicht nach den Naturanlagen des Hörens oder nach der organischen Verfassung des Ohres zu fragen, sondern eher nach dem komplexen und durchaus sehr widerspruchsvollen Verhältnis zwischen einmal Körperlichkeit, aber dann auch der historischen Entwicklung.